beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Willkommen, willkommen zum Neuanfang. Das ist etwas vom Großartigsten im christlichen Glauben, das schätze ich so ungemein, dass das Thema ist. Thema beim lebendigen Gott und Thema bei Jesus Christus selber, dass ein Neuanfang möglich ist. Wir alle kennen das ja, der Computer ist abgestürzt, nichts geht mehr. Und jetzt stellen Sie sich vor, es gäbe keinen Knopf oder keinen Akku, den man rausnehmen könnte, sondern das würde eingefroren bleiben, bis Sie das Ding wegwerfen. Wir alle schätzen das, dass man dann, gibt es heute noch so einen Reset-Knopf, das gab es früher, ich schaffe nur noch mit so einem Laptop und so, da tust du im Notfall der Akku raus, dann startet das Ding neu. Aber so ein Knopf, wo man draufdrückt und wo alles einfach nochmal von vorne beginnt. Neuanfang ist möglich. Was bin ich froh, dass das bei dem lebendigen Gott immer wieder geht. Sie brauchen sich nie zu überlegen, gibt es bei Gott ein letztes Mal, wo er sagt, jetzt gibt es keinen Neuanfang wieder. Brauchen Sie sich nie überlegen, es gibt immer einen Neuanfang. Und davon handelt heute unser Text, den Sie ja alle schon kennen, vielleicht schon vom Kindergottesdienst her, von der Sonntagsschule her, ich weiß es nicht. Aber lassen Sie diesen Text einmal unter der Thematik Neuanfang neu auf sich wirken. Ich lese ihn aus Lukas 15, Vers 11 bis 24. Lukas 15, 11 bis 24. Und er, Jesus, sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zusteht. Und er, der Vater, teilte ihnen den Besitz. Wenige Tage später sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort vergeudete er sein Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Als er nun alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich komme vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch ferne war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Aber der Vater sagte zu seinen Knechten, bringt das beste Gewand herbei und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Und er sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Das ist die Voraussetzung, dass diese Söhne Söhne des Vaters waren. Wissen Sie, in diesem Land, da waren nicht alle Menschen Söhne dieses Vaters. Das war ein besonderes Vorrecht. Sohn wurde man, wie könnte es anders sein, durch Geburt. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass dieser Vater der himmlische Vater ist, dass dieser Vater Gott selber ist. Und sehen Sie, da werden wir gleich herausgefordert. Es heißt hier nicht, und ein Herrscher hatte viele Untertanen. Dann würden alle dieses Landes dazugehören. Sondern es wird auf die Familie der Fokus gelegt. Da muss man dazugehören. Ja, gibt's denn sowas bei Gott, dass man dazugehören muss oder eben auch nicht dazugehören kann? Und sehen Sie, das ist das Großartige bei Gott, dass er niemand zwingt. Er sagt zu niemand, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Sondern er lädt ein. Du gehörst doch zu mir, das ist möglich. Und Gott sagt es selber, Jesus sagt es selber in Johannes 3, dass man von Neuem geboren sein kann und sein sollte. Und dann gehört man zum himmlischen Vater. Das ist provokant. Da stellt sich für uns die Frage, gehöre ich zu diesem Vater dazu? Nachher kommt ja diese ganz andere Seite, dass der Sohn sich wünscht, ich möchte Tagelöhner sein. Ich möchte Sklave sein. Der gehört nicht dazu. Ein Tagelöhner, das ist jemand, der geht am Abend nach Hause. Ein Sklave ist jemand, der wird nie zum Vater dazugehören. Im Grunde genommen sind das Mitläufer. Und das sind wir herausgefordert. Was könntest du momentan sagen? Ich bin Sohn oder ich bin halt Mitläufer? Das Großartige ist, dass man zu diesem Vater sagen kann, du bist selber auf diese Welt gekommen. Ich möchte durch deinen Sohn Jesus Christus dein Kind sein. Und dann sind sie Gottes Kind. Aber er zwingt sie nicht. Diese beiden Söhne waren Söhne dieses Vaters. Und jetzt ist eine ganz spannende Frage. Kann man denn die Sohnschaft verlieren? Kann man denn die Kindschaft verlieren? Spannende Frage. Jesus nimmt uns hinein in eine Geschichte, in der eigentlich ein Sohn seine Sohnschaft komplett und unwiederbringlich verloren hat. Und da muss man etwas hineingehen in den orientalischen Kontext dieser Geschichte. Und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Wenn das jemand gelesen hat, wenn diese Geschichte jemand gehört hat im orientalischen Kontext, das ist sogar heute so, wenn Sie das im orientalischen Kontext erzählen, da schlagen die Leute die Hände vor den Kopf und sagen, ah, das gibt's doch nicht, dass man so zu seinem Vater kommt. Gib mir, ich habe ein Anrecht drauf, das gehört mir, ich will deine Gaben, ich will sie für mich. Darf ich Ihnen mal eine Nebenfrage stellen? Wie beten wir eigentlich? Wie kommen wir eigentlich zu unserem himmlischen Vater? Gib mir. Und wenn es nicht gibt, bis in 3 Tagen kommen wir wieder und sagen, jetzt ist aber Zeit, Herr, jetzt gib mir. Und wenn er nach 4 Tagen nicht gekommen ist, dann sagen wir, Herr, ich weiß, was gut für mich ist und für die anderen, jetzt wird es aber Zeit. Wir haben vorher einen interessanten Satz gehört. Ich freue mich so, dass dieser Gottesdienst aus einem Guss ist. Das habe ich im Vorfeld schon gemerkt. Dass diese Damen hier vorne, die haben sich wunderbar bemüht. Wir haben einen Satz vorher gehört. Liege ich vor dir im Gebet? Wissen Sie, was das heißt? Also ich weiß nicht, wie Sie beten. Beten Sie liegend? Auf dem Bauch? Ja, aber sehen Sie, das ist gemein. Das wäre ein bisschen grotesk, gell? Aber das bedeutet, da kommt jemand vor den lebendigen Gott und er betet an. Und Anbetung hat zunächst nichts zu tun mit schönen Liedern, das ist auch wunderschön, sondern mit auf den Boden liegen, aufs Gesicht und dann bittet man den Herrn. So hat man im Orient den Vater gebeten. Schon so ein bisschen fremd. Aber dann ist der Vater geehrt. So wie dieser Sohn bittet, ist der Vater bloßgestellt. Und zwar vor allen Menschen in der Umgebung. Der Sohn hat kein Recht, so zum Vater zu kommen. Wie beten Sie eigentlich? Jetzt möchte ich nicht das liegende, auf dem Bauch liegende Gebet einführen, das wäre mir ferne, aber manchmal ist es auch gut. Manche setzen ihre vollzeitlichen Mitarbeiter so ein, die katholische Kirche zum Beispiel, gell? Haben Sie vielleicht schon gesehen. Darum geht es mir nicht, sondern höre ich zunächst auf den Willen des Vaters und dann bitte ich ihn. Das macht der Sohn nicht. Den Sohn interessiert gar nicht, was der Vater will. Ihn interessiert, was er will, und der Vater, sprich Gott, hat dazu uneingeschränkt beizutragen. Und hinter dieser Frage, hinter dieser Forderung steckt noch ein weiteres. Mit dieser Forderung erklärt er den Vater für tot. Gib mir und dann bist du für mich gestorben. Und das ist der Punkt, wo ich sage, hier sagt sich der Sohn bewusst und endgültig vom Vater los. Das ist unwiederbringlich. Das klingt jetzt ein bisschen komisch in unseren Ohren, weil wir nicht orientalisch denken. Aber diese Geschichte, die stammt aus dem Orientalischen. Dieser Sohn sagt sich mit dieser Forderung und mit dieser Toderklärung des Vaters eindeutig und endgültig vom Vater los. Und der Vater gibt ihm das. Nochmal zum Gebet. Haben Sie schon darüber nachgedacht, dass wenn Gott Ihnen etwas gibt, dass das auch zu Ihrem Nachteil sein kann? Wehe dem, der zu stark bittet. Und Gott erhört zum Schluss sein Gebet. Aber es kann ihm zum Nachteil werden. Das lehrt uns diese Geschichte auch. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Brassen. Der hält's nicht mehr aus. Wissen Sie, menschlich gesehen, da zieht der Sohn in die Freiheit. Ich will mit dem Vater nichts mehr zu tun haben. Der immer mit seinen Zäunen und mit seinem Haus. Und dann muss man früh morgens aufstehen und arbeiten. Ah, der Vater. Das ist doch keine Freiheit bei diesem Vater. Da gehe ich weg. Ich will frei sein. Aber wissen Sie, dieser Weg, dieser scheinbare Weg in die Freiheit, ist der Weg in die Sklaverei. Das ist das Verquerte, das wir oft denken. Dass wir denken, wenn wir bei Gott bleiben, sind wir eingeschränkt. Und wenn wir Gott verlassen, dann sind wir frei. Das Gegenteil ist der Fall. Werden Sie immer merken. Der Weg weg vom himmlischen Vater, so eingeengt er uns manchmal scheint, der Weg weg vom himmlischen Vater ist immer der Weg in die Sklaverei. In die Knechtschaft. Unter die Sünde. Und das merken wir. Das, am Anfang ist das schön. Ich mache mir manchmal den Spaß, das habe ich bei Ihnen jetzt nicht gemacht. Aber manchmal, wenn ich so im Seminar bin oder auf Kurzbibelschulen, dann frage ich die Leute, ist Sündigen eigentlich schön? Und wenn man dann in ganz frommen Kreisen ist, ist die Antwort, nein, Sündigen ist nicht schön. Das Gegenteil ist doch der Fall. Also der Teufel überlegt sich doch nichts, was nicht schön ist für uns. Am Anfang sieht Sündigen super schön aus. Macht Spaß. Ja? Sonst würde man es ja nicht machen. Ja? Wenn das weh tut, dann tät keiner sündigen. Ja? Also, ja? Nein, das macht Spaß. Am Anfang wunderbar. Das Interessante ist, da bleibt ja noch ein Sohn zurück, dieser zweite Sohn. Gell? Das ist ja ein Schlingel, sage ich Ihnen. Da sage ich gleich noch was dazu. Aber dieser zweite Sohn, der weiß ja genau, wo er das, seinen Spaß gesucht hat. Mit Huren hat er es durchgebracht. Ich frage mich immer, woher der zweite Sohn das weiß. Das machst du ja auch nicht öffentlich, gell? Also sei es drum. Dieser zweite Sohn übrigens, der erste Sohn, der bekommt, also der jüngere Sohn bekommt ein Drittel des Vermögens. Der Vater ist aber dann verpflichtet, dem älteren Sohn, der bei ihm bleibt, zwei Drittel zu geben. Der Jüngere bekommt ein Drittel, der Ältere bekommt zwei Drittel. und der sagt nichts, nimmt schweigend alles, wehrt sich nicht. Urteilen Sie, was der größere Schlingel ist. Also, als er nun das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Jetzt möchte ich mal die ansprechen, die vielleicht den Weg des jüngeren Sohnes gegangen sind, die sich vom lebendigen Gott entfernt haben. Das sieht man uns ja nicht an. Sie können trotzdem in die Gemeinde kommen und sie haben sich dennoch vom lebendigen Gott entfernt. Und vielleicht haben sie entdeckt, ich habe so einen Hunger nach diesem lebendigen Gott. Achtung, nicht verwechseln. Das kann sein, sie haben keinen Hunger mehr nach der christlichen Gemeinschaft, nach der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Weil das sind alles komische Vögel. Und das manchmal leidet man sehr unter den Christen. Vor allem unter meiner einer. Aber jetzt unterscheiden Sie, ob Sie, vielleicht haben Sie die Christen satt, aber entdecken Sie die unbändige Sehnsucht, den unbändigen Hunger danach. Die Tanja hat es vorhin gesagt, endlich wieder einen Papa zu haben. Und vielleicht sind Sie verletzt worden durch Ihren Vater, vielleicht hat Ihr Vater tiefe Spuren, und zwar negative Spuren in Ihnen hinterlassen. Dann schauen Sie nicht auf diesen Vater. Das wird immer so vorgejammert. Ja, wir haben Verletzungen durch Vater. Unser Vaterbild ist so schlimm. Ja, das wird Ihnen nichts nützen, wenn Sie da drin rumgraben. Schauen Sie auf den Vater, den himmlischen Vater, diesen himmlischen Papa. Haben Sie Sehnsucht bei diesem Gedanken? Sehnsucht, wieder bei Ihrem Vater zu sein? Sehen Sie, dieser Hunger. Das war der Hunger dieses Mannes. Nicht der Hunger, der leibliche Hunger, das war es auch. Aber es war ein tiefer Hunger nach dem Versorgtwerden, nach der Geborgenheit beim himmlischen Vater. Wie leben Sie eigentlich ohne diese enge Beziehung mit Ihrem himmlischen Vater? Wie schaffen Sie es zu leben? Und er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Ah, das ist ja, sehen Sie, der macht genau das. Anstatt dass er zum Vater geht, geht er zu irgendwelchen Menschen. Versucht er, Hilfe bei Menschen zu bekommen. Versucht er, Zuneigung, Gemeinschaft, versorgt werden durch Menschen zu bekommen. Im Letzten hilft doch nicht menschliche Hilfe. Die Philosophen sagen, der Mensch ist zutiefst egoistisch und eine selbstlose Liebe gibt es nicht, sagen die Philosophen. Ja, Sloterdijk, Brecht und so weiter. Das kann sein. Das sieht ganz human aus, wenn Menschen sich um Menschen kümmern. Aber in der Tiefe ist es egoistisch. Was macht denn dieser Mann? Was macht der, an den sich dieser Sohn gehängt hat? Wörtlich heißt es, an den er sich geklebt hat. Er schickt ihn auf den Acker zu den Säuen. Von einem Saustall in den anderen kommt dieser Sohn. Das ist der Weg ohne den Vater. Sie können mir gerne widersprechen, aber ich beobachte es immer wieder. Ich sage es Ihnen ehrlich, auch im eigenen Leben. Je mehr Sie sich von dem himmlischen Vater entfernen, nochmal möchte ich sagen, es hängt nicht mit den Christen zusammen, sondern von Ihrem himmlischen Vater. Je mehr Sie sich von ihm entfernen, desto deutlicher sind Sie auf dem Weg in den Saustall des Lebens. Der kann bei ganz jedem anders aussehen. Aber sie kommen an einem Punkt, wenn sie ohne den himmlischen Vater leben, da ekeln sie sich vor sich selber. Und das sieht man nach außen nicht. Ja, nach außen, da kann man der Saubermann sein. Aber er gelernt, gell, Saubermann. Aber nach innen empfinden sie auf einmal einen tiefen Ekel vor sich selber. Ich möchte gar nicht darauf eingehen, dass er dann nicht einmal von dem, was die Säue gefressen haben, essen darf. Sein Hunger wird überhaupt nicht gestillt. muss Ihnen das nicht sagen, dass für einen, der aus dem jüdischen Kontext kommt, und das kommt unser Sohn wahrscheinlich, für den ist der Saustall das absolut Allerletzte. Wenn er in diesem Saustall ist und aus dem Saustall wieder rauskommt, darf kein Jude mit ihm Umgang haben. Zumindest zur damaligen Zeit. Also müssen wir mal vorstellen, wenn der, waren Sie schon mal in so einem richtigen Schweinestall? Also heute sind die ja, weiß auch nicht, ob die schöner sind als früher. Aber heute haben sie ja gar nicht mehr so diesen Saustall mit allem Mist und so dran. Ihr habt es noch erlebt. Also ich muss vorsichtig sein, meine Eltern sind anwesend. Also, aber ich weiß, wie das ist. Wir hatten so, mein Onkel, der hatte so einen Saustall, da waren die Schweine wirklich in ihrem eigenen Dreck drin. Manchmal haben wir uns reingeschlichen und manchmal sind wir sogar auf den Säuen geritten, das darf mein Vater jetzt nicht hören. Aber da bist du dann rausgekommen. Aber wie Sau. Ja, überall hat der Schweinemist geklebt. Ich bin immer heimgekommen vom Schweine, vom Kuhstall. Meine Mutter hat gesagt, du kommst mal nicht drauf. Kleider ohne Ausziehen. Ja, können Sie fragen. Ja, also so einen Saukerl lasse ich doch nicht in mein Haus rein. Sehen Sie, so müssen Sie sich den Kerl vorstellen. Der hat unter den Schweinen gelebt. Der hat ausgesät wie ein Schwein. An dem hat der ganze Mist geklebt. Der ganze Schmutz hat an ihm geklebt. Aber das war nicht der schlimmste Schmutz. Der schlimmste Schmutz hat in ihm drin geklebt. Sie sehen heute Morgen alle wunderschön gebadet, geduscht, was Sie immer auch heute Morgen oder gestern Abend getan haben. Wunderschön sehen Sie aus. Keiner ist schmutzig. Aber stellen Sie sich mal vor, das, was in Ihnen drin als Schmutz ist, als Sünde, als Versagen gegen Gott, gegen die Menschen, das würde jetzt als Schweinemisch nach außen kommen. Also ich weiß nicht, ob ich dann noch, da wäre mir wahrscheinlich die Kälte lieber wieder gestank. Ja? Aber machen Sie es mal bei sich persönlich. Stell dir einmal vor, der Schmutz, der in dir drin ist, käme eins zu eins als Schweinemist aus deinen Poren raus. Dann weißt du, wer du bist. Und dieser Schmutz trennt von Gott. Wohin mit diesem Dreck? Und jetzt hat unser Freund sich Gedanken gemacht. Da ging er in sich. Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe ihm Hunger? Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich habe Dreck am Stecken vor dem Himmlischen und vor dem Irdischen, vor dem Himmel und vor dir. Ich weiß, so kann ich weder in den Himmel kommen, noch zu meinem Vater, geschweige denn zu meinem himmlischen Vater. Aber ich will wenigstens in deiner Nähe sein, wenigstens in der Nähe Gottes sein. Vielleicht bist du mit dieser Sehnsucht heute Morgen hierher gekommen. Mit dieser Zerrissenheit. Hat mich Gott noch lieb. Aber wenigstens heute Morgen im Gottesdienst sein, wenigstens die Lieder hören, wenigstens die Gebete, wenigstens das Wort, wenigstens im Ansatz in der Nähe dessen sein, der mir aus den Augen geglitten ist. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße, mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Sie glauben nicht, wie relativ häufig es in der Seelsorge vorkommt, dass man Menschen vor sich hat, die sagen, mich hat Gott verstoßen. Ich kann nicht mehr zu Gott kommen. Es gibt da Leute, die sagen, wow, von Gott kann mich nichts trennen und die leben wie die Sau und die sagen, wow, Gott, von dem kann mich nichts trennen. Zu dem sage ich, pass auf, dass du nicht das Heil verlierst. Aber heute haben wir die Rede von denen, die verzweifelt sind, die sich fragen, können wir noch zum Vater umkehren? Ich habe mir die Sohnschaft verschatzt. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da müssen wir uns innehalten. Weil dieser Vater, und jetzt lassen Sie es mitschwingen, das ist ja der lebendige Gott. Dieser Vater macht sich jetzt noch einmal zum Affen. Jetzt muss ich da ein bisschen, Sie hören mich hoffentlich noch. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also stellen Sie sich vor, ich bin dieser Vater, habe ein langes Gewand an und jetzt beginne ich zu rennen. Also das geht ja. vorstellen, was das für ein Schauspiel ist. Und dann kommt ja noch dazu, das können Sie bis zum heutigen, gehen Sie mal auf einen älteren Flüchtling aus Syrien zu und sagen Sie zu dem, rennen Sie mal ein Stück. Der wird alles tun, aber nicht rennen. Denn ein Erwachsener, ein stattlicher, ein reifer Mann wird niemals rennen. Niemals. Das macht ihn völlig zum Affen. Dadurch ist er völlig unglaubwürdig. Und jetzt stellen Sie sich diesen Vater, der sieht den Sohn kommen. Der Sohn war immer im Blick, die Sehnsucht des Vaters immer da. Und wenn du zu denen gehörst, die glauben, dass sie ganz weit weg von Gott sind, dann möchte ich dir sagen, du bist heute in besonderer Weise im Fokus Gottes. Heute hat er in besonderer Weise Sehnsucht nach dir. Und er würde sich sogar zum Affen machen für dich. Und der Vater rennt los und jetzt macht er etwas, das ist unglaublich. Jetzt braucht sie ein bisschen Vorstellungskraft. Jetzt kommt da dieser Sohn direkt aus dem Saustall. Wissen Sie, wie der aussieht? Ja, also, brauchst du nicht beschreiben, gell? Und zwar auch im Gesicht und überall. Überall SCH. Und was macht dieser Vater? Also würden Sie so einen Typ umarmen? Ich würde sagen, stopp, nicht näher kommen, duschen. Kleider ausziehen, duschen, 2 Liter Parfüm über dich schütten. Und dann darfst du wieder kommen. Wissen Sie, was dieser Vater macht? Der nimmt diesen Saukerl in die Arme. Mit dem ganzen Mist, mit dem ganzen Schmutz, mit dem ganzen Dreck, den er an sich hat. Und wissen Sie, was passiert, als der den Sohn wieder loslässt? Wie sieht der Vater aus? Von oben bis unten mit diesem Schweinemist bekleckert. Das ist Liebe. Das ist die Liebe Gottes, dass er unseren Schmutz als seinen annimmt. Die Liebe Gottes zeichnet sich nicht in tollen Gefühlen aus. Die Liebe Gottes zeichnet sich dadurch aus, dass er deinen Mist, den du gebaut hast im Leben, deine SCH, in Reitlingen darf man das nicht aussprechen, das ist Großstadt, deinen SCH, dass er ihn zu seiner macht, für sich annimmt. Dass er sich unwürdig macht, dass du wieder die Würde des Sohnes Gottes bekommst. Das ist der lebendige Gott. Das macht er in Jesus Christus, indem er in Jesus Christus für dich ans Kreuz gegangen ist. Und das gilt auch, wenn du schon mal Sohn warst und vor Gott davongelaufen bist. Heute darfst du zurückkehren. Wichtig ist, dieser Sohn sagt diesen Satz, den er sich vorgenommen hat. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber das darf er gar nicht zu Ende sagen. Das ist für den Vater gar keine Option, dass der Sohn nicht mehr Sohn sein darf. Das Schuldbekenntnis allerdings ist notwendig. Wann hast du das letzte Mal vor Gott reinen Tisch gemacht? Ist ausgesprochen. Ich habe gesündigt. Sünde beim Namen genannt. Aber es ist ja überhaupt nichts, wenn wir sagen, ja, du hast halt einen Schuldkomplex und was weiß ich, das brauchst nicht die Schuld bekennen, beginn halt zu loben, dann wird Gott dich schon wieder annehmen. Das ist doch alles Kokolores. Ich war vor einiger Zeit, habe ich etwas gemacht, jetzt muss ich wieder aufpassen, Mensch, wenn meine Eltern da sind, ist es immer schwierig. Ich habe in meinem Garten eine Zisterne. Kennen Sie, ja? Zisterne, Regenwasser, auch Dreck natürlich. Und die habe ich schon lange nicht mehr geputzt gehabt, das ist jetzt aber allerdings schon ein paar Jahre her. Meine älteste Tochter war damals noch zu Hause und ich hatte den Eindruck, so nach 15 Jahren oder so muss die Zisterne mal putzen. Er hat das Wasser ausgelassen und bin dann runtergestiegen. Ich kann Ihnen sagen, ein Dreckloch ist ein Dreck dagegen. Ich bin da runter und es ging gar nicht, dass man sich da nicht dreckig macht. Meine Tochter hat runterguckt und ihre Mutter lief gerade in der Nähe vorbei und sie hat gesagt, Mama, guck schnell, der Papa schafft mal. Ja, weil sie normalerweise immer bin ich am Schreibtisch, gell, und da schaffe ich nicht. Ah, ja. Und ich bin raufgekommen Jetzt habe ich nicht gesagt, das ist die neueste Mode. Das ist tatsächlich so. Schlamm ist die Trendfarbe, gell? Ja, ist wirklich so. Aber ich habe das nicht zur neuen Mode erklärt. Das war überall dieser Dreck. Sondern ich bin unter die Dusche gestanden und was war das für eine Erleichterung, als dieser ganze Dreck in mir runtergelaufen ist. Das ist wunderbar. Ja. Keiner wird sagen, Duschen ist schlimm. Peinlich. Oh gut, man sieht schon, was Sie da an Dreck an sich haben. Buße, Umkehr zu Gott, ist wie das Duschen. Man sieht, dass der Dreck wegläuft. Man bekommt den Realismus des Schmutzigseins hautnah mit. Aber das Schöne ist, nachher ist der weg, der Dreck, runtergelaufen und dann bricht Freude auf. Ich hüpfe immer aus der Dusche raus und freue mich. Wann haben Sie das letzte Mal sich unter die Dusche der Buße begeben? Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße. Der Sohn darf nicht in dem Dreckgewand bleiben. Er bekommt das Königsgewand. Aber dazu muss er das Dreckgewand ausziehen. Das ist der Vorgang der Buße. Stellen Sie sich einmal vor, wenn Sie heute mit dem Schmutz der letzten Woche, der letzten Monate zu Gott kommen und das Gott sagen, Vergebung in Jesus Christus in Anspruch nehmen, dann zieht Ihnen Gott sein Königsgewand an. Dann sind Sie nicht nur Kind Gottes, dann sind Sie Königskind Gottes. Und er gibt ihm den Ring. Der Ring ist der Siegelring, die Vollmacht, die komplette Vollmacht. Wenn Sie Buße tun, wenn Sie wieder umkehren zu Gott, bekommen Sie die gesamte himmlische Vollmacht. Dann haben Sie alles, was Gott hat, nichts weniger. Und er bekommt Schuhe an seine Füße. Sehen Sie, der ist barfuß hergekommen. Barfuß ist die Fußkleidung der Sklaven. Freie tragen Schuhe. Sie werden in die Freiheit gesetzt, wenn sie zu Gott gehören. Wenn sie sich an Gott binden, sind sie recht frei. Sind sie recht frei. Und bringt das gemästete Kalb, das ist das Versöhnungskalb, und schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Jetzt fasse ich in ein Fettnäpfchen, aber die Tanja und ihr Team kann das verstehen. Dass der Lobpreis am Anfang des Gottesdienstes ist, ist eigentlich theologischer Unsinn. Ja, warum? Die Geschichte zeigt es uns. Jetzt ist das trotzdem schön, ich könnte die ganze Zeit singen. Aber die Geschichte zeigt es uns. Sehen Sie, wenn Sie mit dem Wort Gottes begegnet sind, wenn Sie diese Einladung bekommen haben, angenommen haben, wenn Sie Buße getan haben, dann bricht Freude aus. Wenige Verse vor unserem Text, genauer gesagt einen Vers, da lesen wir, so sage ich euch, wird vor den Engeln Gottes Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Sie können den Himmel zum Tanzen bringen, nicht indem Sie hier Lobpreis machen, sondern indem Sie Buße tun. Und das ist doch logisch, wenn wir Bußgemeinde werden. Das heißt, wenn wir damit umgehen, dass wir Sünde bekennen und Jesus uns die Sünde wegnimmt, dann haben wir Grund zum Lobpreis. Ach, ich würde mir so wünschen, dass der Lobpreis nach der Predigt ist. Oder noch besser, nachdem wir unsere Sünde bekannt haben. Willkommen zum Neuanfang. Sie haben jetzt dann die Möglichkeit. Wir werden jetzt dann drei so Impulsfragen Ihnen an die Wand werfen und Sie können das einfach mal auf sich wirken lassen und wenn Sie wollen, können Sie auch darauf reagieren. Ich möchte aber jetzt zunächst noch mit uns beten. Ach Herr Jesus, dass das überhaupt möglich ist, dass der ganze Schmutz unseres Lebens, all das, was wir falsch gemacht haben, das, wo wir vor dir weggelaufen sind, wo wir vom Vater uns wieder verabschiedet haben, ihn weggeschickt haben, dass das alles wieder bereinigt werden kann. Lieber Herr, wir sind hier und du kennst uns und du weißt, was wir aus den vergangenen Tagen und Wochen mitgebracht haben. Lieber Herr, gib uns Mut, Schuld zu bekennen, deine Vergebung in Anspruch zu nehmen und dann wieder frei und fröhlich zu sein, weil wir deine Kinder sind. und weil wir dann wieder Abba, lieber Vater, sagen können. Amen.